Ja, mein Name ist Stefan Hammetner. Ich möchte aber natürlich vor allem unseren heutigen Referenten vorstellen, Herr Dr. Rainer Oberbauer. Dr. Rainer Oberbauer ist Absolvent der Medizinischen Universität in Wien, hat dann auch in Stanford und in Harvard studiert. Er hat sehr viele Preise der Forschungsförderung anderer Gesellschaften erhalten. Er ist unter anderem Mitglied der American Society of Nephrology. Er ist bei diversen Zeitschriften Board Member und derzeit arbeitet er als Direktor für die Abteilung der Inneren Medizin 3 für die Nephrologie und Dialyse im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Außerdem ist er außerordentlich Professor der Universität, Medizinischen Universität in Wien. Bevor er gerade gesagt hat, ein sehr interessantes Projekt, das derzeit anscheinend ins Laufen kommt und begonnen wird, ist ein EU-Projekt im Rahmen des Genomics-Projektes zur Erforschung von Nierenerkrankungen. Das ist ein EU-weites Projekt, wo Sie und ein Kollege, glaube ich, federführend tätig sind. Und die Dimensionen dieses Projekts sind durchaus beachtlich. Es geht hier um nicht weniger 16 Millionen Euro. Das heißt, hier gibt es sicher Möglichkeiten, sehr viel Neues an Forschung auch zu tätigen. Ja, ich bitte Sie, mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
Herzlichen guten Abend. Ich hoffe, ich bin ganz gut zu hören. Ich bin zum ersten Mal hier, haben auch noch keine anderen Veranstaltungen angesehen, werde es aber vielleicht oder angehört, werde es aber vielleicht nachholen, weil es sehr interessante Themen gibt, wie ich mir jetzt da schlau gemacht habe. Einige von Ihnen im Publikum kenne ich, wir kennen einander aus naheliegenden Gründen. Der Vortrag wird sich natürlich ein bisschen danach richten, was Sie interessiert. Das soll jetzt kein medizinischer Expertenvortrag für Kollegen sein, sondern es ist ein heterogenes Publikum. Das hat wahrscheinlich jeder oder die meisten von Ihnen ein bisschen unterschiedliche Interessen, wieso Sie hierher gekommen sind oder was Sie dadurch erfahren möchten oder worüber Sie diskutieren möchten. Ich würde Ihnen vielleicht ganz kurz einen Abriss geben, wie die Situation in Österreich ist, wie viele Patienten sozusagen terminal nierenkrank sind, das heißt, wie viele Österreicher, wenn es keinen Nierenersatztherapie geben würde, so muss man das sehen, de facto versterben würden, wie die behandelt werden und dann zu dem durchaus provokanten Titel, der zwar nicht von mir formuliert ist, aber was kostet eine Niere, zum Thema der Organtransplantation Stellung nehmen, aber letztendlich fast mit Ihnen diskutieren, weil es so nicht, ich glaube, es ist für Sie unterhaltsam und auch für mich natürlich spannender, Ihre Fragen, Wünsche, Kommentare zu diskutieren, als jetzt mich oder das Feld zu präsentieren. Ganz kurz, in Österreich gibt es ungefähr 8.000, 9.000 Patienten, deren Nieren nicht mehr funktionieren. Und Gott sei Dank ist man in einer glücklichen Lage, seit ungefähr 30, 35 Jahren die Nierenfunktion ersetzen zu können mit Maschinen. Das ist umso erstaunlicher, als es eigentlich kein anderes Organ gibt, wo das möglich ist. Nicht? Wenn die Leber kaputt ist, dann kann man akut transplantieren oder man verstirbt. Das ist in Österreich manchmal wird es sozusagen durchaus von der Presse aufgenommen, wenn es Knollenblätterpilzvergiftungen gibt, wo man sozusagen akut was machen muss und wo das meistens halt dann plötzlich eine ganze Familie trifft oder halt üblicherweise halt die Menschen, die aus dem Gericht getroffen haben, da gibt es nicht die Möglichkeit, mit einer Leberersatzmaschine diese Funktion zu überbrücken. Das Gleiche gilt für das Herz. Es gibt zwar Herzpumpen, aber das geht auch nur kurz. Das heißt, natürlich freut sich niemand, wenn man sagt, Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Dialyse in Anspruch zu nehmen. Allerdings muss man das schon so sehen, dass das eine lebensrettende Maßnahme ist und ohne diese Maßnahme würde es kein Weiterleben geben. Zweite Situation ist, Österreich ist Gott sei Dank ein sehr reiches Land und auch sozial so fair, dass die Gesellschaft das Ganze unter Anführungszeichen sagt, diese relativ teure Behandlung, die halt pro Behandlung Hausnummer 200, 300 Euro kostet, übernehmen wir für die wenigen, die es betrifft. Das ist ja nicht so selbstverständlich, weil man muss sozusagen nicht so weit Richtung Osten zum Beispiel fahren und es gibt Länder, die das sich sozusagen nicht leisten können, weil sie ja ein Gesundheitsbudget haben, das in andere Richtungen gelenkt wird, wenn man sagt, mit dem Geld kann man vielleicht andere Patienten oder mehr Patienten retten, als sozusagen einen Patienten, der jetzt eine terminale Nierenerkrankung hat. Das ist einfach die Realität, das muss man auch sehen. Es gibt halt, Gott sei Dank, sind wir in der Lage, das anzubieten. Nämlich wir als Gesellschaft. Und das ist durchaus ein Solidaritätsakt. Es ist ja auch so, dass selbst in sehr reichen Staaten, da komme ich dann schon fast Richtung Transplantation, wie die USA zum Beispiel, das nicht so ganz selbstverständlich ist. Begonnen hat das so in den späten 60er Jahren, wo diese Nierenersatztherapie, diese Dialyse relativ experimentell damals noch war, natürlich auch nicht Routine und mit vielen Komplikationen vergesellschaftet, so dass man das nicht als Standardtherapie angesehen hat und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen diese Therapie angeboten hat. Das waren meistens, was ich, jüngere Patientinnen, die zum Beispiel im Rahmen einer Schwangerschaft ein Nierenversagen hatten. Da hat man gesagt, okay, das wird man versuchen, weil, aber zum Beispiel das Gros unserer Dialysepatienten jetzt sind Patienten, die aus Folgeschäden eines langjährigen Diabetes, also einer Zuckerkrankheit, sozusagen die Nieren oder die Nierenfunktion verloren haben. Und die hätte man damals in den späten 60er Jahren nicht diese Therapie angedeihen lassen, wenn man gesagt hat, das ist zu experimentell, das funktioniert nicht. Inzwischen ist es so, dass mehr als die Hälfte unserer Patienten, leider oder wie auch immer, als Folgeschäden eines langjährigen Blutzuckers eine Nierenersatztherapie brauchen. Und in den USA, um noch einmal darauf zurückzukommen, war in den 60er Jahren so, dass man gesagt hat, diese paar wenigen, die das betrifft, da zahlt die Versicherung letztendlich, die heißt in den USA Medicare, das ist eigentlich über 65-Jährige, da zahlt die Gesellschaft diese teure Behandlung. Und das war damals so eingeschätzt mit ungefähr $30,000 pro Jahr, die das für einen Patienten kostet. Und da hat man gesagt, für die ganz wenigen, für diese 0,3-0,4%, das funktioniert. Und interessanterweise ist das auch eine Summe, also ungefähr 30.000 pro Jahr, die man auch jetzt ungefähr noch nimmt, um für so Kosteneffizienzanalysen, das ist ein eigener Fachausdruck, dass man sagt, quasi wie viel kann eine Behandlung kosten, um ein Lebensjahr zu retten? Weil wir müssen uns bewusst sein, wir haben ein bestimmtes Budget, selbst wenn jeder von uns 50% das Sozialversicherungsbeiträge bezahlt, dass sozusagen nicht alles möglich ist für jeden. Das ist ganz klar, es kann nicht jeder jeden Tag 100.000 Euro verbrauchen. Das würde nicht funktionieren. Und deshalb hat man gesagt, so ein Benchmark, also so ein Maßstab für ein Lebensjahr ist ungefähr 30.000 Euro. Das heißt jetzt nicht, dass man die Lebensjahre bemessen kann, aber man muss zum Beispiel was ganz neuere, experimentelle Therapien, vor allem Richtung Onkologie betrifft, also die sozusagen sehr, sehr teuer sind, wird das immer so als Maßstab genommen, nicht? Weil es wäre sozusagen irreal, dass man zum Beispiel für eine Therapie, die ein paar Monate quasi lebensverlängert wirkt, ein paar Millionen ausgeben könnte. Das würde in sich nicht ausgehen. Und das wird auch teilweise verwendet, um halt Preisverhandlungen zu machen. Und auf jeden Fall ist es so, dass durch auch die Zunahme natürlich der Typ, also diese Zuckerkrankheit des Diabetes in den USA inzwischen, auch bedingt dadurch, dass natürlich der Body Mass Index, also die Fettleibigkeit massiv zunimmt, viel mehr Diabetiker sind. Und inzwischen ist es so, dass es diese 0,3-0,4%, die es sonst betroffen hat, also 4 von 1000 ungefähr, dass die fast 8% dieses Medicare-Budgets, also dieses Versicherungsbudgets, verbrauchen. Also unproportional mehr, was ihnen quasi proportional zustehen würde. Und jetzt versucht dieser Trend geht deutlich nach oben, dadurch, dass auch eine Populationsschicht in den USA stattfindet, sprich es gibt sehr viele, vor allem aus Mexiko, Migranten, die natürlich üblicherweise einen niedrigen sozioökonomischen Status haben und dadurch weniger einzahlen, aber Krankheit ist ein soziales Konstrukt, das sind meistens halt Leute, die ärmer sind, das ist verständlich, das ist ganz normal, dass die natürlich viel mehr Ressourcen brauchen. Und deshalb gibt es auch Strömungen, die sagen, eine sogenannte kommerzielle Nierentransplantation, also eine kommerzielle Lebensspende, sollte zumindest diskutiert werden. Überdiskutieren kann man alles. Und bin jetzt nicht ganz sicher, wie stark ich ins Detail gehen soll, man muss ganz klar sagen, die Lebendnierentransplantation ist sicher die beste Möglichkeit für einen Patienten, eine zum wieder funktionierende Niere zu haben, beziehungsweise eine normale Lebensqualität. Das setzt aber voraus, dass das altruistisch passiert. Das heißt, der Spender darf in keiner Weise irgendeinem Zwang, Druck ausgesetzt werden, beziehungsweise das legt auch nahe, dass es kein finanzielles sogenanntes Reimbursement geben darf. Also das darf nicht gekauft werden. Das ist, wäre illegal. Und es gibt, das beschäftigt sich ja die ganze Welt und Sie alle kennen so zum Geschichten, dass es halt Länder gibt, natürlich die arm sind, wo das bis vor kurzer Zeit durchaus üblich war. Und es hat sozusagen eine 2008 in Istanbul einen Kongress gegeben, wo sehr viele Vertreter auch von Ländern war, wo das durchaus akzeptiert war, wo ganz klar festgehalten wurde, dass dieses sogenannte Organ Trafficking, wie das heißt, also das, die kommerzielle Ausbeutung von üblicherweise natürlich Armen, weil sozusagen eine kommerzielle Lebensspende würde ja sozusagen die Reichen spenden nicht, vor allem in quasi dritte Weltländern, dass das strikt untersagt, verboten ist, illegal ist. Und es waren bei diesen Treffen durchaus Vertreter aus Ländern, wo das eben bis 2008 teilweise sogar legal war. Da waren die Philippinen dabei, der Iran, das ist ein eigenes Modell der Iran, Ägypten, in China teilweise und in Indien, wo sozusagen die Haupt, teilweise auch in Mexiko, wo das praktiziert worden ist, sagen wir so. Und es hat auch der chinesische Vizegesundheitsminister dabei, hat auch dann eine Petition veranlasst, dass in diesem Riesenland China bis dato ungefähr 80 Transplantationszentren zertifiziert worden sind, wo das eben kontrolliert ist. Und weitere 70 haben irgendwie ungefähr eingereicht, diese Zertifikation zu bekommen, aber es ist natürlich naheliegend, dass jetzt in so einem Riesenland, obwohl zentralistisch verwaltet, viele sozusagen Institutionen, wie zum Beispiel Militärspitäler oder so, noch nicht so ganz kontrolliert worden sind. Und es ist auch so, auf den Philippinen war das so, dass auch dort bis 2008 das mehr oder weniger legal war und natürlich 99% aller Transplantationen, kommerzielle Transplantationen waren, wo üblicherweise reichere oder halt Patienten aus Erste Weltländern für diesen Eingriff eingeflogen worden sind. Und also man schätzt, dass nämlich jetzt weltweit global gesehen zwischen 5% und 10% aller Lebendtransplantationen durch sogenannte kommerzielle Transplantationen erfolgt sind. Und wie gesagt, seit 2 Jahren versucht man doch, diese illegalen Praktiken auch für Länder, wo sozusagen niedrige, nämlich soziale Standards gelten, durchzuführen. Da ist auch Pakistan dabei natürlich, aber wie Sie alle jetzt wissen, oder diese ganzen Flutkatastrophen und so weiter, das ist natürlich sehr schwer zu effektuieren, weil das ist ein Thema, das üblicherweise in diesen Ländern nicht Nummer eins ist, sondern die haben wirklich viele, viele andere Probleme, als eine Legislative zu machen, was zum Beispiel eine Lebendorgantransplantation betrifft. Das ist jetzt der Standpunkt sozusagen von dieser Transplant-Community, von den Ärzten, von den Politikern. Allerdings natürlich muss man sagen, dass aus Patientensicht das wahrscheinlich völlig anders aussieht. Und man sich ein bisschen, wie soll ich sagen, halt kein Urteil anmaßen kann über Leute, die das halt in Anspruch nehmen oder versuchen. Jetzt muss man sagen, in Österreich ist man Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir ein sehr etabliertes, sehr transparentes, sehr gut kontrolliertes System haben, was Leichennierentransplantationen betrifft, gut gesetzlich geregelt. Und die Wartezeit für eine Leichennierentransplantation international sehr, sehr kurz ist. Das ist je nachdem Blutgruppe und so weiter, aber das ist etwas weniger als 3 Jahre. Ich muss sagen, 3 Jahre ist natürlich auch ein Zeitraum, der nicht sehr kurz ist, andererseits überschaubar. Wenn man das vergleicht mit Nachbarländern, zum Beispiel wie Deutschland oder anderen, dort ist es mehr als doppelt so lange. Natürlich ist das jetzt für einen jungen oder für jeden Menschen, der sozusagen in der Situation ist, plötzlich eine Nierenerkrankung zu haben, die dann nierenersatzpflichtig wird, ein Horizont, nämlich 6 oder 7 Jahre zu warten, der dann nicht mehr so kurz ist. Und es ist natürlich dann wahrscheinlich menschlich auch naheliegend, verständlich, sozusagen etwaige Alternativen zu suchen, auch wenn sie nicht legal sind, das muss man schon sagen. Vielleicht das zu der Einführung, was kostet eine Niere? Es haben sich ja viele andere, nämlich durchaus gebildete Menschen überlegt, wie denn das ist. Es gibt verschiedene Stellungnahmen zu dem Thema. Es gibt Stellungnahmen, der Papst gibt immer so Enzyklopädien heraus. Und die letzte, die ich im Rahmen eines Vortrags voriges Jahr mal gesehen habe, 2005, da wird natürlich auch ganz klar dargelegt, dass eine quasi altruistische Lebensspende für einen Familienangehörigen oder Kind oder so durchaus legitim ist, aber eine kommerzielle Transplantation natürlich in keiner Weise akzeptiert wird. Es gibt zum Beispiel einen, nämlich zum Thema, was kostet die Niere, einen amerikanischen Nobelpreisträger für Wirtschaft allerdings, der heißt Gary Becker, der hat 1992 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, für eine Theorie, auf Englisch heißt das the Rotten Child Phenomenon, das heißt das verdorbene Kind letztendlich. Und der ist sozusagen im sozialwirtschaftlichen Raum natürlich sehr anerkannt und seine quasi eine Theorie, soweit ich das verstanden habe, ist, wenn man jetzt zwei Kinder hätte, das eine ist ein nettes Kind und das andere ist das Rotten Child, also das verdorbene Kind, das sozusagen das Nette immer Pi sagt und ärgert und stört, dann könnte man das disziplinieren, indem man sozusagen die Zuwendung zum Beispiel finanziell an Taschengeld oder so zu dem Kind abhängig macht, wie gut es dem Netten geht. Also wenn er das weiter besagt oder so und der ist nicht glücklich, dann gibt es für den auch kein Taschengeld oder kein Incentive. Und der ist sozusagen natürlich aufgefordert, zu schauen, dass es seinem Geschwister gut geht, dann geht es ihm selber auch gut. Das ist sozusagen jetzt sehr naiv und einfach dargestellt und ich bin auch bei Gott kein Wirtschafter. Aber der ist halt sehr kontrovers und hat auch einmal überlegt, was sozusagen an einem freien Markt sozusagen bedingt mit all diesen Transportkosten und lebenslanger Versicherung für den Spender und Verdienstentgang und so weiter, was denn sowas kosten würde. Und er vergleicht das, dass es ja nicht unüblich ist, in erste Weltländer seinem Körper höhere Risiken zuzumuten für Geld. Nicht? Es gibt sozusagen Formel-1-Fahrer, die sehr viel Geld verdienen, allerdings natürlich sicher auch ein deutlich höheres Risiko haben zu sterben. Es gibt Arbeiter in den ersten Weltländern, sind sozusagen Hochofenarbeiter wahrscheinlich durchaus besser abgesichert als in anderen Ländern, aber das ist sicher auch ein Job, der vielleicht gesundheitsschädigender ist, als wenn man einen Schreibtischjob in einer Bankversicherung hat. Es gibt viele andere Sachen, die mit Geld sozusagen Körpereinsatz irgendwie abdecken. Jetzt habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass in Chile, glaube ich, diese ersten Kumpels geborgen werden, die haben sicher ein deutlich höheres Risiko, im Zuge ihrer Arbeit zu verunglücken und wählen diesen Job aus Not, weil sie vielleicht besser bezahlt werden als andere Sachen. Das heißt, man muss es auch so sehen, dass es sehr viele Berufe gibt, von dem man weiß, dass sie nicht gesundheitsfördernd sind, wo das nicht so diskutiert wird, weil das halt nicht so emotionell belegt wird. Vielleicht eher zum Abschluss dieser Einleitung. Nochmal, es ist illegal. Es gibt einen globalen Verband, ein Statement dieser Transplantgesellschaften, dass das zu unterbinden ist. Aber es ist natürlich so, dass es sehr viele Länder auf der Erde gibt, wo das halt erst wahrscheinlich sehr langsam implementiert werden kann. Und vielleicht mit diesem Einleitungssatz würde ich dann eher fragen, ob Sie irgendwie spezielle Kommentare haben dazu oder Fragen oder was Ihre Meinung dazu ist. Ich nehme an, Sie sind hergekommen, um auch zu diskutieren, nämlich die Sachen, die Sie besonders interessieren. Und ich glaube, jetzt hätten wir die Möglichkeit, das zu tun, beziehungsweise der Moderator wird einige Fragen stellen, falls Sie das nicht wollen.
Ja, danke für die sehr interessanten einführenden Worte. Ich bin mir sicher, dass jetzt einige, Sie haben schon gesehen, einige haben sich was notiert, einige haben schon überlegt, was bedeutet das alles wirklich. Ich bitte Sie einmal, Ihre Gedanken, Ihre Fragen zu stellen, ins Gespräch mit unserem Vortragenden einzutreten. Ja, da mal eine erste Meldung. Eins, zwei.
Sie haben die leberschädigende Wirkung von Pilzen erwähnt und da die Frage, kann das auch auf Nieren wirken? Pilzgift im weitesten, ganz ein konkreter Fall im Hintergrund. Und in dem so? Geht so? Ja. Und als ergänzende Frage, ob nicht, und ich denke dabei an Arbeitsumfeld, auch andere Dinge dort relevant sein könnten und im konkreten Schleifstaub, chromnickelhältige Stelle, ob das auch auf Nieren wirken könnte, schädigend.
Ja. Die erste Frage ist, gibt es so Pilze, die aus dem Fachjargon Magic Mushrooms, die meistens Jugendliche nehmen, um sozusagen einen High-Effekt zu erzielen? Und da gibt es schon welche, die sozusagen akute Nierenschäden machen. Ich kenne selber ein paar Patientinnen, eine ist aus Osttirol, ein sehr attraktives, junges Mädchen, das sozusagen leider über die falschen Freundeskreise erwischt hat in der Zeit, wo sie dann nach Wien übersiedelt ist zum Studieren. Und die dann eben dialysepflichtig geworden ist und die Mutter dann altruistisch sozusagen hier eine Niere gespendet hat. Das ist alles hat perfekt funktioniert, war völlig rehabilitiert, wieder gut. Leider ist es so gewesen, dass die dann auch ungefähr einem Dreivierteljahr, Jahr, wo sie gesehen hat, dass eh alles super ist, diese Medikamente, die man dann nehmen muss, um diese Niere halt weiter zu behalten, einfach selbstständig abgesetzt hat, weil sie gedacht hat, das ist jetzt eh nicht mehr notwendig, obwohl sie natürlich entsprechend instruiert worden ist und das Organ dann innerhalb von 2-3 Monaten wieder verloren hat, was natürlich eine Katastrophe ist. Jetzt hat man Leben spendet, es ist alles gut, die Mutter spendet und das ist nicht so ganz selten, vor allem bei jüngeren Patienten, die natürlich auch noch durch diesen Schicksalsschlag ein bisschen, wenn sie nicht so psychisch ganz sicher sind, das dann halt absetzt und dann ist die Katastrophe perfekt. Das heißt, es gibt Pilze, die das machen können, wenn auch das selten ist in Österreich, aber auch, wie gesagt, die Knollenblätterpilzvergiftung ist Gott sei Dank nicht häufig, wenn man bedenkt, wie viele Leute wahrscheinlich Schwammerl suchen. Aber wenn es sozusagen einen betrifft, dann ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe. Ich nehme ein Kind, das im Schulalter 8 oder 9 war und dann akut transplantiert worden ist. Und das hat dann so eine Art Malbuch gemacht in diesen nächsten 2-3 Wochen, solange es halt im Spital war, bis alles gut gegangen, wie das Kind die Situation erlebt hat. Und das ist wirklich, ich habe es leider jetzt nicht mit, aber eindrucksvoll, wie das Kind sich selber gesehen hat. Zuerst hat das sind so ein bisschen bessere Strichmandeln, so ein 8-jähriges Kind zeichnet und zuerst ist der Kopf ganz grün und man sieht so Striche, die das Erbrechen darstellen und irgendwie, obwohl das sehr einfach gezeichnet ist, irgendwie sehr, sehr, wie soll ich sagen, bewegend. Und dann sieht man ein zweites Bild, wo eben diese Narbe bei dem Rippenbogenrandschnitt zu sehen ist und dann am Schluss das sind so 7, 8 Bilder, das da gemalt worden ist, wie es dann wieder in der Schule ist und irgendwie gefeiert wird und alles irgendwie Gott sei Dank gut vorbeigegangen ist. Und da muss man sagen, das ist ein sehr kontroversielles Thema, diese Organtransplantation und Organspende. Und manche stehen natürlich auf dem Standpunkt, dass man sagt, das ist, weiß nicht, emotionell nicht rechtfertigbar oder das ist nicht in Ordnung. Aber wenn man solche quasi Situationen natürlich von Patientensicht sieht, muss man sagen, da gibt es wahrscheinlich wenig Diskussion, dass das schon sinnvoll ist, weil das ist ja auch gesetzlich geregelt, das muss man sagen, das passiert ja nichts, was da im luftfreien Raum ist. Und das ist in Österreich ganz klar diese Widerspruchsregelung, es gibt ein Widerspruchsregister, da kann man sich eintragen und wenn man das nicht möchte, dann wird das natürlich nicht gemacht. Aber die, die es halt von Patientenseite betrifft, die profitieren natürlich dann schon. Was die zweite Frage mit diesem Feinstaub oder Schleifstaub betrifft, ich glaube, da gibt es zu wenig Untersuchungen. Das ist wahrscheinlich lungenschädigend, das ist naheliegend. Ob das die Niere wirklich betrifft, das könnte ich Ihnen jetzt gar nicht sagen.
Ich habe eine zweite Frage. Bitte mit das Mikrofon, bitte.
Danke. Brettl, Durch einen tragischen Irrtum ist vor 36 Jahren, etwa um diese Jahreszeit, meine Schwiegermutter, wohnhaft im Atterseegebiet, mit 68 Jahren an einem Multiorganversagen im Krankenhaus Vöcklabruck gestorben. Sie hat mit dem Tode mindestens 8 bis 10 Tage gekämpft. Ich bin da leider der Einzige aus der Familie gewesen, der ihr dabei gestanden ist, so gut ich das halt konnte. Man ist da ohne dies machtlos und erschüttert dem Schicksal ausgeliefert. Gerade also in den Minuten, in denen sie ihr Leben auskauft hat, bin ich da zum 3. Mal auf die Intensivstation gekommen und die Ärzte haben mir gesagt, sie ist an einem Multiorganversagen gestorben. Letzten Endes war ich die einzige Person aus ihrer erweiterten Familie, gegen die auch von einem Untersuchungsrichter ermittelt worden ist, wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit mit Todesfolgen, weil wahrscheinlich ich da einen oder den todbringenden Pilz in das Haus der Schwiegermutter gebracht habe. Ich habe aber nicht die Pilze geputzt und auch nicht zubereitet. Das hat die Schwiegermutter selbst gemacht. Sie glaubte, eine Pilzkennerin zu sein. Und ich hätte nie im Leben geglaubt, so ein schlechter Pilzkenner zu sein, dass ich einen Täubling mit einem Knollenblätterpilz verwechsle. Die Ärzte haben mir gesagt, ja, um die Zeit wachsen auch Knollenblätterpilze und im Krankenhaus von Gmunden sind zwar Kinder oder Jugendliche durchgebracht worden und die Schwiegermutter halt nicht. Eigentlich wollte ich fragen, innerhalb welchen Zeitraumes, ab dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen, und das war also ein ganz arger Brechdurchfall, wäre da vielleicht noch eine Organspende, also ein Organaustausch, in erster Linie der Leber in Frage gekommen. Es soll ja auch die Obduktion ergeben haben, dass sie an der Leber einen Abszess hatte. Ob das erst durch Pilze entstanden ist oder schon früher, kann ich nicht sagen. Sie hat nicht geraucht und nicht getrunken, gesund gelebt, war eine sehr sympathische Frau und mir ist ihr Tod sehr nahe gegangen.
Naja, das, was jetzt die Erkrankungsfolge betrifft, das ist ein bisschen sehr schwierig oder teuflisch fast, weil es ist so, dass man nach der Einnahme ein paar Stunden später, 6, 7, 8 Stunden, plötzlich hat Brechdurchfall bekommt, das ist eben sehr schlecht. Aber dann so nach 12, 18 Stunden geht es wieder besser. Ja, üblicherweise beim Knollenblätterpilz. Und dann denkt man, süß, war halt eine Unverträglichkeit und alles ist besser und es dauert dann meistens noch 1, 2 Tage, bevor es dann plötzlich wirklich schlecht wird. Und dieses sogenannte, der Fachausdruck heißt luzides Intervall, wo man denkt, das ist eigentlich alles wieder vorbei, führt natürlich dann die meisten nicht ins Spital, weil sozusagen, wenn man halt jetzt einmal bricht nach dem Essen oder wenn es einem schlecht geht, geht man nicht sofort, auch schon spät, üblicherweise ins Spital. Und wenn es dann nächsten Tag wieder besser geht, dann denkt man sich schon alles okay und dann ist es halt oft sehr spät. Ich meine, üblicherweise ist es so, wenn der Zusammenhang klar ist, das muss erst einmal klar sein, weil wenn ein Patient jetzt mit einem schlechten allgemeinen Zustand kommt, dann wissen die Ärzte üblicherweise nicht, was passiert ist, außer es kommt ein Angehöriger mit und sagt, wir haben jetzt ein Pilzgericht gegessen und ich bin der Einzige, der es nicht gegessen hat und alle anderen 5 sind sehr schlecht, dann ist es auch naheliegend, worauf man schauen soll. Und das Amanitatoxin, so heißt das Gift von einem Knollenblätterpilz, kann man auch nachweisen, aber das ist dann gar nicht notwendig, sondern da gibt es, und das ist der große Vorteil von, also es gibt einen Verein, ist nicht richtig, aber eine Institution, die heißt Eurotransplant, da ist auch Österreich dabei, wo sozusagen Organe auch grenzüberschreitend verschickt werden, um sozusagen akute Notfälle, so wie zum Beispiel akute Vergiftungen, möglichst rasch ein Organ zu haben. Weil wenn man das jetzt nur lokal machen würde, dann kann es ja sein, dass halt jetzt in den nächsten 2 Wochen oder so zum Beispiel niemand verstirbt, wo eine Spenderleberentnahme möglich wäre. Und da gibt es einen eigenen Algorithmus, das heißt High-Urgency-Meldung, wo man sagt, man braucht innerhalb von 24 Stunden oder so ein Spenderorgan, weil sonst ist dieser Patient verstorben. Und das gibt es eben für solche Ausnahmen, aber da muss man halt ja genau darlegen, warum das so ist. Und das kann man ja nicht willkürlich machen, sondern das, da gibt es ganz klare Regeln. Das vielleicht zu dieser Knollenblätterpilzvergiftung. Ich kann sonst natürlich das nicht kommentieren, weil ich sonst zu wenig Informationen habe. Und inwiefern sozusagen so eine, oder bis, also üblicherweise ist es so, dass man da innerhalb der nächsten Tage eine Transplantation machen muss, weil sonst verstirbt man üblicherweise.
Bitte. Bitte. Wann dann bitte mit Mikrofon? Sonst der, bitte mit Mikrofon, sonst ist nicht am Podcast.
Dieses Pilzgericht ist an einem Samstagabend gegessen worden und die ersten Krankheitserscheinungen in Form von Brechdurchfall sind schon am frühen Morgen aufgetreten. Daraufhin haben wir am Sonntagvormittag den zuständigen Gemeindearzt geholt und der hat nichts anderes verordnet als Tierkohle und hat der Schwiegermutter bis Mittwochvormittag zugeschaut, wie es immer mehr austrocknet. Ich habe am Montag früh nach Linz in meine Arbeit fahren müssen und wie ich am Mittwoch die Nachricht erhalten habe, also sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, habe ich sie bald besucht, spätestens am Freitag, und da haben wir die Ärzte schon wenig Hoffnungen machen können. Von einer Organtransplantation war da überhaupt keine Rede. Ich habe auch nicht danach gefragt, weil ich nicht die Geistesgegenwart gehabt habe. Es kann aber durchaus sein, dass sich mein Vater, der Pathologe war, da durchaus um meine Schwiegermutter gekümmert hat. Und
man muss natürlich auch sagen, wie Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, das war vor 35 Jahren.
Ja.
Damals, muss man sagen, war die Organtransplantation in den Kinderschuhen. Gerade eine Lebertransplantation war damals der Sir Roy Cairn, der auch geadelt worden ist dafür, hat sozusagen die ersten Lebertransplantationen da begonnen, auch experimentell. Es hat auch keine guten Medikamente gegeben, die diese Abstoßung verhindert hatten. Das heißt, das ist nicht Gott, meine, das muss man ja sehen, da passiert ist nicht viel, Gott sei Dank, und vor allem die Halbwertszeit des Wissens schrumpft immer weiter. Weil in den späten 60er Jahren, da hat es ein, zwei Medikamente gegeben und jedes zweite Organ war nach einem Jahr kaputt. Verstehen Sie, das war nicht so wie heute, dass man sagt, das ist wirklich eine Rettung auf lange Zeit, sondern das war, da hat man noch sehr viel nicht gewusst. Ja. Und unter dieser Prämisse muss man das wahrscheinlich auch sehen, es hat da kein Mensch daran gedacht, eine Lebertransplantation zu machen, weil das irgendwie so weit weg war und so experimentell, und das war, ist gerade in den sozusagen akademischen Zentren halt untersucht oder halt forciert worden, aber das war eben bei Gott, also da hat es auch noch kein Euer, oder gerade Eutransplant begonnen aufzubauen, hat gerade gesehen, was so ein, wie die Gewebsverträglichkeit sein muss, und also das war sehr viel unbekannt. Das muss man schon sagen, das ist schon eine, bei aller, ich verwende das oft, um ein bisschen sozusagen zu balancieren, Leute, die sozusagen der quasi klassischen Schulmedizin, ich glaube den Begriff gibt es ja gar nicht, sondern es gibt nur eine Medizin, aber kritisch gegenüberstehen, was da doch passiert ist in den letzten Jahren. Und jetzt im Zuge dieser Revolution, was Informationstechnologie betrifft, Biologie, Biotechnologie, Genomics, passiert so viel mehr, was unmittelbare Auswirkungen für die Patienten hat, nämlich positive, als in den letzten 30 Jahren nicht passiert ist. Und das zeigt sich sehr, sehr gut bei Sachen, die man sehr standardisiert gut messen kann. Das ist zum Beispiel die Sterblichkeit nach einem akuten Herzinfarkt. Die war in den 60er Jahren, Anfang 70 waren es 50%. Da ist jeder Zweite, der einen Infarkt hatte, verstorben. Innerhalb der nächsten halt ein, zwei Wochen. Und die Mortalität ist jetzt ungefähr 5% oder so. Das heißt, nur mal einer von 20 stirbt. Und das ist ja, das wird nie so wirklich, glaube ich, auch thematisiert. Und, oder obwohl, oder sogar das, oder sogar, oder obwohl die Menschen immer älter werden. Nicht? Das heißt, es entwickeln auch viel Ältere den Herzinfarkt, die a priori natürlich ein höheres Risiko haben zu sterben. Und selbst da ist es so, dass die Sterblichkeit zurückgeht. Und auch diese erhöhte Lebenserwartung ist ein Phänomen der letzten 30, 40 Jahre. Ne? Bis vor nicht allzu langer Zeit. Und mir ist das wirklich erst bewusst geworden. Es gibt so ein Lehrbuch der inneren Medizin, hauptsächlich amerikanisches, das 2000 Seiten hat und glaube ich 100 Autoren. Und ich habe das von dem Verlag, das ist das Standardwerk zu der Buchbesprechung, geschickt bekommen. Das heißt, die schicken einem das Exemplar und sagen, wir bitten Sie als quasi Expertenleser, heute eine Rezension zu schreiben auf 2-3 Seiten, ob das gut gelungen ist, nicht, wo die Vor- und Nachteile sind, die Stärken und die Schwächen. Jetzt ist es natürlich so, dass man erstens das Standardlehrbuch schwer kritisieren kann, weil das natürlich in der 14. Auflage schon erscheint und sehr gut ist. Das Zweite ist, man kann auch nicht 2000 Seiten in absehbarer Zeit durchlesen und kommentieren, wenn man sonst auch noch andere Sachen zu tun hat. Und deshalb habe ich per Zufallsbetrieb mit dem Lineal gedacht, ich werde einfach 4 Kapitel lesen, 15 Seiten oder so, und halt die besprechen. Und da war das erste Kapitel war über Aging, also über Alterung. Und der erste Satz, der da gestanden ist von dem Autor, war wirklich eindrucksvoll. Er hat gesagt, bewiesen, dass, auf Deutsch hat es geheißen, alle Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben und die älter als 65 geworden sind, von denen sind derzeit die Hälfte noch am Leben. Ja, das heißt, die Menschheit gibt es jetzt seit je nachdem 2, 3, 4 Millionen Jahren und alle, die älter als 65 geworden sind, da ist die Hälfte noch am Leben. Das heißt, das ist ein Phänomen der letzten 50 Jahre. Das hat es vorher in dem Ausmaß nicht gegeben. Ja? Nämlich sozusagen verhältnismäßig. Und das zeigt doch, dass, und das wird massive Implikationen haben für die ganze Gesellschaft, weil die mit der Lebenserwartung der Frauen ist jetzt deutlich über 80, ich kann dann genau sagen, 65, 87, und der Männer auch so über 80, 2, 83. Das war bis vor kurzer Zeit nicht so. Und das hat natürlich, und wir brauchen sich nur die politischen Diskussionen anschauen, was sozusagen das Wahlverhalten betrifft. Da haben natürlich Senioren oder ältere Menschen völlig andere Interessen, verständlicherweise als Junge. Das hat mit Pension, das hat mit Wohnen, mit letztlich allem zu tun, was uns betrifft. Nicht nur mit Gesundheit, sondern das vielleicht sozusagen zum Thema Sterblichkeit und Alter. Man viele sagen, oder je nachdem, wie man sieht, zum Beispiel oder Gynäkologen machen immer darauf aufmerksam, dass der Brustkrebs deutlich zunimmt. Das stimmt auch, aber man könnte das fast als paradoxerweise gutes Zeichen sehen, weil das ist deshalb so, weil die Damen immer älter werden. Verstehen Sie? Das sind meistens, und letztlich ist es so, dass man natürlich an irgendeiner Erkrankung sterben muss, verständlicherweise, nicht? Aber es ist ja der Unterschied, ob das in den hohen 80er Jahren ist oder halt mit 50.
Kann man heute zum Beispiel bei einem circa 70-Jährigen oder noch, sagen wir, bei einem Mann zwischen 65 und 70 eine Lungenhälfte, eine von Krebs befallene Lungenhälfte oder eine Bauchspeicheldrüse transplantieren, wenn sie vom Krebs befallen ist?
Üblicherweise ist es so, dass sozusagen Krebs als Grunderkrankung die Transplantation ausschließt, weil man nach der Transplantation Medikamente nehmen musste, das Immunsystem ein bisschen unterdrücken, dass das Spenderorgan nicht abgestoßen wird. Und das Letzte, was man möchte, ist natürlich, wenn man jetzt schon eine Krebsgeschichte hat, das Immunsystem noch zu unterdrücken, weil damit explodiert das oder blüht auf. Das heißt, üblicherweise scheidet es aus. Man kann schon eine Bauchspeicheldrüse transplantieren, aber das macht man meistens, wenn man zuckerkrank ist, also Diabetiker ist. Und da gibt es wieder zwei verschiedene Formen, den Typ 1, also den Jugenddiabetes. Und die transplantiert man meistens gemeinsam mit der Niere, wenn die Niere auch kaputt ist. Das heißt also simultan in ihren Banken. Aber das ist ein bisschen zu spezifisch. Man kann mit einer Lunge gut leben. Ja? Man kann, das heißt, auch wenn es so ist, dass man Lungentransplantationen, und auch das ist eigentlich eine österreichische Erfolgsgeschichte, weil der Professor Walter Klebetko hat ein sehr effizientes und gutes Lungentransplantprogramm in Wien etabliert und die machen 70, 80 Transplantationen im Jahr, was international eines der größten Zentren ist. Und der hat das sehr gut gemacht, weil er das gemeinsam mit Ungarn macht. Und Die haben durchaus sehr gute Erfolgsraten, weil das war bis vor, was sind die, sagen, zwei Jahrzehnten fast nicht denkbar, ja, weil die sozusagen so viele Probleme hatten, dass zu viele verstorben sind der transplantierten Patienten relativ kurze Zeit nachher, so dass man sich lange Zeit überlegt hat, ob das wirklich eigentlich eine gute Sache ist oder ob das in Wirklichkeit nur eine experimentelle Therapie ist. Aber inzwischen ist das ganz gut Standard. Wir selber haben auch eine Patientin, die leider auch nierenkrank ist, die glaube ich seit 10 Jahren Lungen transplantiert ist. Und da geht es ganz gut.
Bitte. Bitte. Sie haben erzählt, dass dieses Kind akut transplantiert wurde. Wie kann man sich das akut jetzt vorstellen? War da zufällig eine Niere vorhanden, eine passende?
Nein, das Kind hat eine Leber, eine Knollenblätterpilzvergiftung gehabt und da war das greift die Leber an und führt dazu, dass die Leber innerhalb von halt Tagen kaputt geht. Und akut heißt, dass man eben bei diesem Eurotransplant-Konsortium, das muss man sich als große Datenbank vorstellen, also europaweite, eine Anfrage machen kann und sagt, wir brauchen jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden die nächste verfügbare Spenderleber, um dieses Kind zu retten. Und es gibt dann so eine nationale Balance, heißt das, die dann natürlich beim nächsten Spender quasi zurückgezahlt werden muss. Aber da geht es um die Zeit und da kann man sozusagen, kann man das in Anspruch nehmen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, beträgt die durchschnittliche Wartezeit in Österreich ca. 3 Jahre. Ich nehme an, bei nicht lebensspendenden.
Genau, ja.
Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien wird eigentlich der Empfänger ausgesucht? Den medizinischen ist klar, aber gibt es da auch Aspekte, die den Lebensstil betreffen, ob man zum Beispiel Raucher ist oder Alkoholiker. Also wird dieses Umfeld auch berücksichtigt? Wie schaut das aus?
Eine interessante oder natürlich eine naheliegende Frage. Ich habe es ja schon mal gesagt, dieses Eurotransplant-Register, ja, das sozusagen Leiden in Holland verortet ist aus historischen Gründen, weil wie man begonnen hat zu verstehen, dass jede Körperzelle bestimmte Oberflächenmerkmale hat und die gut zusammenpassen müssen, dass man das Organ auch gut behält, hat man gesagt, na, aber da müsste man das Einzugsgebiet vergrößern, dass man möglichst optimale Kombinationen findet, weil wenn man das nur lokal macht, werden die nie gut zusammenpassen. Und im Zuge dessen ist natürlich, und das ist irgendwie in den späten 60er Jahren entstanden, also vor 40 Jahren, sind auch ganz klare Algorithmen entwickelt worden, wie so eine Verteilung funktioniert. Also müssen Sie sich das vorstellen, die Patienten werden aufgeklärt und voruntersucht, ob sie transplantabel sind. Und dann kommen sie auf diese Warteliste. Und die Warteliste hat ganz eindeutige Prioritäten, nämlich man versucht, möglichst alle Ungleichheiten, für die der Patient unter Anführungszeichen nichts kann, auszugleichen. Wenn es zum Beispiel so ist, dass die Blutgruppe 0 oder B, die sehr selten ist, und jemand hat mit Blutgruppe B zum Beispiel nierenkrank ist, dann müsste er 20 Jahre warten, bis er dann ein Angebot bekommt. Und das wäre quasi unfair, weil der kann nichts dafür, dass er dann nicht A hat, sondern B, verstehen Sie? Und deshalb kriegen die bevorzugt zum Beispiel gar nicht der Blutgruppe 0, also in dem Fall nicht 0, wenn dann werden die Nuller wieder benachteiligt, aber das wird versucht auszugleichen. Es geht auch nach der Wartezeit, ja, und es geht nach der Gewebsübereinstimmung. Weil man hätte nichts davon, wenn der Nächste auf der Warteliste das Organ bekommen würde, aber man weiß, das passt überhaupt nicht zusammen und ist nach kurzer Zeit wieder kaputt. Das heißt, das ist auch sehr transparent, da gibt es ja nichts zum Auschen. Sie sehen, es gibt in letzter Zeit doch einige österreichische Prominente, die halt transplantiert worden sind, aber nicht Leichennieren transplantiert oder irgendwie vorgereiht oder so. Das passiert ganz sicher nicht, sondern das ist ein Algorithmus, wo man halt sozusagen je nachdem, wie lange man wartet, welche Blutgruppe hat, welche Grunderkrankung man hat, sozusagen gelistet wird. Die einzigen, unter Anführungszeichen, wo die Wartezeit viel mehr gewichtet wird, sind Kinder. Weil man weiß, dass die Kinder an der Nierenersatztherapie, an der Dialyse nicht sehr gut gedeihen. Ja, die wachsen nicht gut, die Also das heißt, die bekommen einen kleinen Bonus, unter Anführungszeichen, sodass die rascher eine Leichenhiebe bekommen. Allerdings muss man sagen, ist sozusagen die erkrankten Kindesalter die klassische Indikation, als der medizinische Ausdruck, wo man versucht, eine Lebensspende zu machen. Weil wenn das Kind noch jünger ist, dann nimmt man an, dass die Eltern noch in einem biologisch guten Zustand sind und wahrscheinlich viele Eltern bereit sind oder relativ von sich aus natürlich das wollen oder die Ärzte kontaktieren und so sagen, kann ich meinem Kind jetzt, das da jetzt an der Dialyse ist, eine Niere spenden. Und so hat auch diese ganze Lebensspende-Geschichte natürlich begonnen, weil da nimmt man an, dass kein quasi finanzieller oder wie auch immer gearteter Druck ist, weil das Kind kann jetzt dem Elternteil schwer sagen, wenn du nicht spendest, dann weiß nicht. Verstehen Sie, also das ist das klassische Szenario.
Bitte.
Und zwar ich.
Bitte das Mikrofon, bitte.
Ja. Naja, das wird sozusagen insofern nicht berücksichtigt, weil man weiß zwar, dass zum Beispiel was die Niere betrifft, da das auch nicht gut ist, natürlich für nichts gut, aber es ist so, dass es zum Beispiel bei der Lebertransplantation ist es so, wenn man Alkoholiker ist oder Alkoholkrank, das muss man ja sehen, wir sehen das immer, der ist halt Alkoholiker, aber ich meine, es hat halt jeder, es ist schon die Frage natürlich, wo Krankheit beginnt und wo ein soziales, wie soll ich sagen, Konstrukt dazu führt. Aber die müssen schon dokumentiert sozusagen halt längere Zeit nicht mehr trinken, um auf die Liste zu kommen, weil sonst würde das keinen Sinn machen. Das passiert zum Beispiel nicht. Oder natürlich jemand, der was nicht, durch langjähriges Rauchen die Lungen völlig zerstört hat, die sind meistens biologisch in Summe so schlecht, dass sozusagen eine Lungentransplantation nicht in Frage kommt. Weil das ist ja nicht nur so, dass die Lunge kaputt ist, sondern alle anderen Gefäße und das Gehirn und so weiter auch. Also das heißt, konkreter Lebensstil, bei manchen klar Assoziationen wie halt schwerer Alkoholismus und kaputte Leber, da wird schon darauf Rücksicht genommen. Natürlich muss man sagen, fast paradoxerweise, die sozusagen Alkoholiker, die schaffen dann nicht mehr zu trinken, haben die beste Prognose, weil die haben quasi keine Grunderkrankung in dem Sinn, sondern wenn sie ihren Lebensstil ändern, dann die haben keine Begleitmorbidität oder Erkrankung, verstehen Sie? Die haben sonst ein gesundes Herz und gute Gefäße, da ist halt wirklich die üblicherweise die Leber kaputt und wenn man die austauscht, dann haben die in Summe keine Probleme. Hingegen die Diabetiker zum Beispiel, natürlich der hohe Zucker greift viele Organe an. Und
ich hätte ein paar Fragen, und zwar zum ersten, das Transplantationsgesetz in Österreich gibt es ja in dem Sinn noch nicht. Da ist einmal ein Entwurf vorgelegt worden von Bart und Kaltschmidt im Jahr 2000. Wie schaust du diesbezüglich aus? Dann die zweite Frage mit dem Widerspruchsregister. Es gibt ja sehr viele Obduktionen, die durchgeführt werden. Einerseits, das ist ein bisschen ein Widerspruch, einerseits ein Widerspruchsregister bei Transplantationen und doch Obduktionen für auch medizinische Zwecke. Dritte Frage, Organtransplantationen dürften noch immer ein Tabuthema in Österreich sein, gerade wenn es die jüngere Gruppe betrifft. Die wissen gar nicht von einem Widerspruchsregister. Wie will man da in Zukunft damit umgehen? Weil es betrifft ja eigentlich einen jeden. Und meine letzte Frage ist noch der Einsatz von Generika. Wie schaut es da aus? Weil einerseits das höchste Gut, zum Beispiel bei einer Lebensspende, und dann der Einsatz von Generika. Was denken Sie?
Ja, das ist eine breite Palette von Fragen. Fangen wir vielleicht mit dem leichtesten, unter Anführungszeichen, am Schluss an. Ich muss deshalb lachen, weil die Firma natürlich sozusagen, oder sagen wir so, bis 1983 hat es eigentlich kein gutes Medikament gegeben, um diese Abstoßungen zu unterdrücken. Da waren sozusagen nach einem Jahr war ein Drittel, ein Viertel der Nieren wieder kaputt. Und bei den Lebern auch. Also das war sehr schlecht. Dann hat 1983 dieses Cyclosporin an den Mund gegeben, und damit ist es plötzlich wirklich gut geworden. Und dann hat sich Gott sei Dank im Laufe der letzten 20 Jahre hat es mehrere Medikamente oder jetzt hat man ein Portfolio oder eine Handvoll, von denen man weiß, dass sie für verschiedene Indikationen gut sind und kann das maßgerecht sozusagen anpassen. Per se ist es so, dass Generika jetzt nicht irgendwie schlecht sind oder das ist auch ganz klar definiert, wie die Firma die Generika sozusagen auf den Markt bringen, welche Untersuchungen oder Tests sie bestehen müssen, sondern sagt, das ist genau das Gleiche. Das gilt für die, das ist jetzt fast ein bisschen zu technisch, ja, weil es gibt Medikamente, die traditionell heißen Small Molecules, die sind sozusagen chemisch zusammengesetzt. Und es gibt aber Gott sei Dank jetzt neue oder in den letzten Zeit andere Klassen von Medikamenten, die heißen Biologicals, aber nicht, weil sie zu bio sind, sondern die sind gentechnisch hergestellt. Also nicht, das ist eine andere, die sind größer, komplexer herzustellen, werden meistens von rekombinanten Bakterien produziert und sind de facto fast das gleiche oder je nachdem, was man möchte, wie Substanz aus dem eigenen Körper für manche Substanzen. Und dort heißen die Generika nicht Generika, sondern Biosimilars, um zu sagen, dass das eine andere, und das heißt, das ist sehr komplex, es ist nichts gegen Generika zu sagen, die sind lizenziert und so weiter, und das ist auch üblicherweise assoziiert mit gleichem Outcome, aber man muss sozusagen halt individuell schauen, welche Gruppe von, oder welche Kombination von Medikamenten für den jeweiligen Patienten sinnvoll sind, und da ist es so, dass was Richtung Biologicals geht, das vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Es ist ja so, dass natürlich durch Generika auch ein großer Teil der Kosten eingespart werden kann. Es gibt so ein Das Top Wissenschaftsmedizinjournal, das heißt Nature Medicine, und da in der September-Ausgabe auch ein großer Artikel drinnen. Das wird nämlich immer auf Amerika bezogen, weil das 300 Millionen Menschen sind und ein größerer Pool. Aber da sind voriges Jahr bis zu, glaube ich, 190 Millionen Kosten eingespart worden bei Nichtwirkungsverlust. Das zweite oder vorletzte Frage war, was das die Obduktionen betrifft. Die Obduktionen, glaube ich, das ist ein sinnvoller gesetzlicher Vorgang aus verschiedenen Gründen. Das Ganze geht auf Maria Theresia zurück. Van Swieten, der Leibarzt, wo die Obduktion sozusagen angeordnet worden ist, um zum Beispiel große Seuchen zu verhindern, um herauszufinden, woran Menschen verstorben sind. Nämlich jetzt im guten Gewissen für die Gesellschaft, für die anderen, die vor etwaigen Bedrohungen zu schützen. Ja? Ob das sozusagen Pest oder andere endemische Infektionen waren, um das zu verhindern. Also das ist, glaube ich, sinnvoll und aus dieser Zeit stammt sozusagen die Überlegung und die juristische Überlegung, wem sozusagen ein verstorbener Leichnam juristisch jetzt gehört. Nicht wer kann, was passiert mit dem? Wer hat das Recht jetzt zu sagen, der wird jetzt eingegraben oder nicht? Das zweite muss man sagen, auch forensische, also Kriminal, was ist die Forensik, ist die Gerichtsmedizin, die müssen das mit die Möglichkeit und das Recht haben, eine Obduktion durchzuführen. Weil es ist ja so, dass man oft nicht eindeutig weiß, ob jemand eines quasi natürlichen Todes, wie das so heißt, verstorben ist oder nicht. Und das kann man natürlich manchmal auch nur durch Obduktionen, da gibt es ganz klare gesetzliche Vorgaben, wer gerichtlich obduziert werden muss und wer nicht. Ja, auch um etwaige, ich würde jetzt sagen, nicht Fehler, aber um halt Sachen aufzuklären. Eindeutig. Um da keinen Graubereich zu lassen. Was das Widerspruchsregister betrifft, oder überhaupt das Gesetz, es gibt ein Ableger vom Ministerium, das heißt ÖBIG, jetzt GÖG, das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheit, wo wir uns viermal im Jahr treffen, nämlich wir als die Menschen, die in dem Zusammenhang diesen Bereich bearbeiten. Da sitzen Vertreter der Patienten drinnen, da sitzen Mediziner drinnen, da sitzen Juristen drinnen, da sitzen Vertreter für Ministerium drinnen, da sitzt ein EU-Beauftragter drinnen, das ist meistens eine Runde von 25, 30 Personen, um solche Themen zu bearbeiten, wie wie viele Leute sind im Widerspruchsregister, was kann man machen, um auch zum Beispiel Stammzelltransplantation klar zu machen. Es wird diskutiert, wie das mit den eingefrorenen Nabelschnurbluten ist, die sozusagen von Firmen, die damit Geld verdienen, sehr beworben wird. Und das ist sehr notwendig und wichtig, weil dort, wo sozusagen kein Gegengewicht ist, passieren halt viele Sachen, so wie mit diesem Nabelschnurblut. Nicht? Jede werdende Mutter denkt sich, na, das werde ich mir leisten, weil wenn mein Kind einmal krank wird, ist das die Rettung. Es ist, glaube ich, weltweit bis jetzt noch nie eines dieser Nabelschnurblute verwendet worden für irgendwas. Das ist natürlich ein sehr großer Geschäftsbereich, weil die legen die Folder auf in den Apotheken, in den Spitälern, aber es gibt niemanden, der das Folder auflegt, zeigen, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Verstehen Sie? Also da gibt's, das ist schon sehr wichtig, dass man da auch von der Öffentlichkeit oder halt im Ministerium letztendlich eine Expertengruppe hat, die solche sensiblen Fragen kommentiert, nämlich jetzt ohne Eigeninteresse. Verstehen Sie, ich habe jetzt keine Aktien oder so oder Verbindung zu der einen oder anderen Firma. Aber es geht auch darum, dass ja die Patienten auch Sachen benötigen, wie halt bei Unfällen Knochen, Zement oder Knochenaufbau oder wenn jemand das nicht trepaniert wird, also ein Schädeldecke oder so. Das machen wir altruistisch, um Patienten zu helfen letztendlich, die wir alle irgendwann einmal sein können oder werden. Also um dem einen gesetzlichen und klaren und transparenten Rahmen zu geben, glaube ich, ist das ganz wichtig.
Dürfte da nur mal kurz noch hocken, aber die Lebensspende ist ja bis dato nicht gesetzlich geregelt, auch nicht die Multiorganspende. Ist da was absehbar in nächster Zeit?
Nein, es ist schon gesetzlich geregelt. Ich meine, es ist ganz klar geregelt, dass es sozusagen keine finanziellen Incentives gibt. Was sozusagen jetzt begonnen wird, ist sozusagen ein Lebensspenderegister aufzubauen österreichweit, um sozusagen die Menschen, die sozusagen einen ihrer Angehörigen gespendet haben, auch nachzuuntersuchen nach langer Zeit. Und das ist durchaus sinnvoll. Es ist nun alles doch relativ komplex, weil wenn jetzt jemand was mit seinen Kindern hier gespendet hat und alles geht gut, der hat überhaupt kein Interesse natürlich da jetzt, dass nicht jedes irgendwo ins Spital zu gehen und sich Blut abnehmen zu lassen oder so. Oder manche haben das, manche nicht, manche übersiedeln. In Österreich gibt es zwar ein Meldegesetz und damit könnte man das leicht nachverfolgen, aber letztendlich hat natürlich der Staat berechtigterweise keine Handhabe, dem Herrn Meyer zu sagen, sie müssen zu einer Blutabnahme kommen, weil sie vor 5 Jahren eine Niere gespendet haben. Und es gibt Staaten, wo es überhaupt kein Meldegesetz gibt und dann findet man die natürlich unter Anführungszeichen nie wieder. Und da viele sagen, lassen Sie mich in Ruhe, mir geht es eh gut, warum sollte ich kommen? Nicht? Da gibt es einiges, was administrativ nicht so einfach ist. Und letztendlich, so wie immer, ist die Frage, wer soll das alles zahlen? Natürlich nicht. Soll das von den Sozialversicherungen kommen oder vom Bund oder von den Ländern? Oder das ist immer, wenn es darum geht, sozusagen Sachen zu initiieren, ist immer die erste Frage, wer ist da zuständig? Und gerade im Gesundheitswesen ist es eh so, dass das natürlich ein Mix ist aus verschiedenen Sachen. Bitte.
Ja, ich habe 2 viel einfachere Fragen. Erstens, sehe ich das richtig, dass eine Lebensspende nur ein Organ sein kann, das man doppelt hat? Also da lebt ja der Spender weiter.
Üblicherweise ja. Nicht das Paradebeispiel sind die Nieren, wo man 2 hat und mit einer Niere gut zurechtkommt. Da gibt es gute Untersuchungen von jetzt sehr alten Menschen, die als Soldaten im Zweiten Weltkrieg als gesunde Menschen eine Niere verloren haben, als Schuss oder Verletzung oder Splitterverletzung oder wie auch immer. Und die hat man jetzt dann 50, 60 Jahre später, also als alte Menschen nachuntersucht, ob die ein höheres Risiko haben, nierenkrank zu werden oder einen Bluthochdruck zu bekommen oder irgendein anderes Problem. Und das scheint nicht so zu sein. Und das ist sozusagen auch die Legitimation, dass man so eine Lebensspende machen kann. Wenn man sagt, wenn man sonst gesund ist, die werden sehr gut untersucht, dann geht es. Und da gibt es auch sehr gute Untersuchungen, dass die Lebensspender eigentlich länger leben als die Altersvergleichbaren, die das nicht gemacht haben. Und zwar deshalb, wenn man die vorher gut untersucht und wirklich nur die nimmt, die halt ganz fit sind und das halt gern machen. Und das Zweite ist, es gibt auch die Möglichkeit, einen Teil der Leber zu spenden für den Angehörigen. Ja, eine sogenannte Teilleber, weil die Leber wächst ganz gut wieder nach. Nur das ist sozusagen technisch viel schwieriger und das würde ich sozusagen jetzt nicht im Allgemeinen so stehen lassen. Das kann gemacht werden, wird manchmal gemacht, auch bei uns in Österreich. Wenn jetzt wie zum Beispiel ein Kind akut ein Problem hat und aus irgendeinem Grund keine Spende auf Leber verfügbar ist oder wie auch immer, dann kann man die Leber halbieren unter Anführungszeichen vom Spenden und der lebt und die wächst dann innerhalb von ja, einigen Wochen wieder zur normalen Größe heran. Nicht wer immer das den Prometheus da diese Stiche kennt, wo der Adler sozusagen Teile der Leber frisst und die wächst immer wieder nach und das als Punishment gedeutet wird. Also das ist ein großes, das ist schon seit langer Zeit bekannt, dass die sehr hohe Regenerationsfähigkeit hat. Aber wie gesagt, technisch ist das sicher anders zu sehen als eine lebende Nierentransplantation.
Und das andere, was mich interessieren würde, also vielleicht wissen das alle anderen im Saal, aber wie sind in Österreich die juristischen und überhaupt die Bedingungen für Organspende, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern? Weil da ist ja offensichtlich nicht überall dasselbe.
Naja, es ist so, ist jeder Staat souverän natürlich und hat seine eigenen Gesetzesvorlagen. Und dann gibt es natürlich auch zunehmend Abstimmungen mit der Europäischen Union, was nationale Gesetzgebungen betrifft. Und Sie sehen das ja am Beispiel zum Beispiel des Universitätszugangs. Da ist es nicht möglich, dass man sagt, wir nehmen nur österreichische Studenten, weil das ist sozusagen nicht Rechtfertigung genug. Also das heißt, das muss alle gleich betreffen. Und das ist ein ganz klares gesetzliches Struktur- und Regelwerk und wer immer das sozusagen nachlesen möchte oder Links dazu haben möchte, da gibt es, wie gesagt, ÖBIG, das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheit, braucht man nur googeln, findet man, das zwar jetzt umbenannt wird in GÜG, GÖG, aber letztendlich ÖBIG finden Sie immer noch. Und das ist die Stelle, die sozusagen auch die gesetzlichen Grundlagen verwaltet, die Formulare hat, das Widerspruchsregister, das aber nicht nur die soliden Organtransplantationen betrifft, nämlich Herz, Leber, Lunge und so weiter, sondern auch die Knochenmarkstransplantation, um sozusagen auch ein Qualitätsmaßstab zu haben, wie lang funktioniert es, wie viel braucht man, ist Österreich mit 2-3 Zentren ausreichend versorgt, braucht man weniger, mehr, wie hoch ist das Volumen, also da gibt es sozusagen ganz klare Regelungen und in den meisten natürlich anderen europäischen Staaten auch wenn die eine Spur anders ausschauen. Nicht? In der Schweiz ist es so, die haben einen sehr großen Föderalismus, da sind die Kantone ziemlich autonom, was manchmal gut ist, allerdings manchmal ein bisschen zu Absurditäten führt, dass halt ganz kleine Kantone wie, was nicht, Uri oder so, auch sagen, sie möchten jetzt ein eigenes Transplantprogramm haben, wenn dort aber das auch wenn was nicht eine halbe Autostunde davon ein größeres Zentrum ist. Also da sozusagen greift die Politik oder wie soll ich sagen, der Föderalismus halt ein bisschen vielleicht das sinnvolle Ganze doch an. Aber in Österreich, glaube ich, ist das ganz gut geregelt, das sind alle ganz gut versorgt, das funktioniert auch diese Spenden, also diese Spender melden ganz gut. Ich habe jetzt vielleicht für die, die es betrifft, bei uns erst einer großen IT-Firma den Auftrag gegeben, so ein Computerprogramm mehr oder weniger zu machen, dass man das nicht nur zentral verwalten kann, sondern bei uns werden auch viele Patienten aus Oberösterreich, Umgebung, Niederösterreich, Steiermark transplantiert, dass die in ihrem eigenen zum Beispiel Dialysezentrum oder Arztpraxis manche Voruntersuchungen machen können und das zum Online einschicken, so dass man das einfach als Service für die Patienten und die Zuweiser auch viel transparenter hat, als sozusagen der Patient kommt, der kriegt den Arztbrief und das weiß niemand genau, oder genau, was jetzt noch fehlt oder welche Reihe auf der Liste ist und so weiter. Also das kann man alles einsehen.
Bitte. Ich habe zwei ziemlich große Divertikel an der Blase und vor einer Ausschabung der Prostata vor 2,5 Jahren war das idealer Nährboden für Harnweginfektionen. Seit der genannten Ausschabung ist es wesentlich besser geworden. Also ich glaube, ich habe eine einzige Infektion in den letzten 2,5 Jahren gehabt und vorher fast jährlich im Allgemeinen im Winterhalbjahr. Aber vielleicht auch begünstigt durch die Operation hat sich der Blasenschließmuskel gerade nicht unbedingt gebessert. Und es hat von circa 9 Ärzten, die ich da aus der Urologie des AKH kennengelernt habe, waren ungefähr 3 für eine Operation der Divertikel und 6 haben gesagt, sie würden sie in Ruhe lassen. Wahrscheinlich würden sie den Blasenschließmuskel auch in Ruhe lassen, aber mich würde interessieren, ob man so einen Muskel auch transplantieren kann, wenn er halt nicht mehr so funktioniert, wie man es gern hätte. Und was das für Erfolgsaussichten hat oder ob er überhaupt die ganze Blase an Schließmuskel transplantieren kann.
Konkret, technisch könnte man viel machen, die Frage ist, ob es Sinn macht. Üblicherweise tut man Schließmuskel nicht transplantieren und das hat auch den Grund, weil die Innervation der Muskulatur eine Zeit lang braucht, wieder nachzuwachsen und weil man dann ja diese Medikamente, das Immunsuppressiva, immer nehmen müsste und damit vielleicht mehr Probleme hat, als wenn der Schließmuskel sozusagen vielleicht nicht ganz optimal ist. Sie alle erinnern sich vielleicht an diese Gesichtstransplantationen. Ja, das hat durchaus, wenn man das a priori jetzt denkt, ist das eigentlich sinnvoll oder nicht, für ganz ausgewählte Fälle schon Sinn. Ja, diese Patienten aus Frankreich, beziehungsweise aus der Cleveland-Klinik, der Stuart Flechner hat einen zweiten Patienten gemacht, die wegen eines Hundebisses völlig entstellt war. Das war ausgeschaut wie Phantom, da oben nicht mehr trinken konnte, alles nicht mehr künstlich atmen, nicht mehr sprechen, nicht sozial depriviert, nicht mehr aus dem Haus gehen konnte. Und das ist für eine junge Frau jetzt nicht nur kosmetisch irgendwie störend, aber wenn man sozusagen von vorne irgendwie fast bis zum Kehlkopf sieht, dann ist das auch mit Infektionen verbunden und so weiter. Ja. Und das ist alles ja ethikkommissionsgenehmigt eingereicht oder so. Das passiert ja nicht ad hoc, dass man sagt, jetzt machen wir das und das ist sehr wohl geplant, vorbereitet und so weiter. Und wenn man jetzt sieht, wie 2-3 Jahre nach der Transplantation die Patientin, die wirklich profitiert hat, auf die Straße gehen kann, fast alles wieder machen kann, dann ist es sozusagen das Risiko dieser Immunsuppressionsmedikamenteneinnahme lebenslang, glaube ich, deutlich zugunsten der Transplantation. Ja. Das heißt, technisch geht vieles. Man muss es, glaube ich, oder die Unterarmtransplantationen da in Innsbruck, Sie kennen alle diese Geschichte von diesem Theo Kelz. Das heißt, im Einzelfall kann man sozusagen mit dem Patienten viel besprechen, aber das ist jetzt nichts, was halt wahrscheinlich eine große Masse betrifft. Ja, ich glaube, ich würde diese Diskussion jetzt nicht zu stark als Patientengespräch auslegen, weil da müsste man dann auch Datenschutz in rechtliche Probleme haben. Ich würde eher sozusagen jetzt ein bisschen das Thema vielleicht forcieren.
Ich darf noch einmal auf die Generika zurückkommen. Ja. Ist zu erwarten oder zu befürchten, dass da eine gewisse Altersgrenze kommt, auf der man dann nur mehr die Generika kriegt?
Na, ich muss nur mal zur quasi Ehrenrettung der Generika sagen, die sind genau das Gleiche. Das ist, wie wenn Sie die Milch kaufen von Schärdinger, Nöhm, Tirol Milch, da ist letztendlich immer Milch drinnen, was die Small Molecules betrifft. Ja?
Ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch ein manche Tabletten, wo ich schon die Generika genommen habe, haben die nicht geholfen, aber wenn es original aufgezahlt, ist wieder geholfen.
Ja. Ich weiß dann also wie gesagt, es gibt glaube ich ganz klare Zulassungskriterien. Ich will sie jetzt nicht, ich bin weder für noch, ich sage Ihnen nur, wie der quasi Wissensstand oder Zulassungsstand ist. Und es ist so, dass die Firma, die ein Generikum einreichen möchte, eine Studie vorlegen muss an quasi 12 gesunden Probanden oder Menschen, dass die den exakt gleichen Wirkspiegel haben wie das sozusagen Originalpräparat. Und dann würden sie zugelassen werden. Ja. Das sind jetzt eben diese klassischen Generika, was diese sogenannten Biosimilars betrifft. Das, ich meine, viele von Ihnen kenne ich natürlich, die wissen, was EPO ist. Das ist vielleicht anders, weil weil die bei den größeren Molekülen die Struktur eine wesentliche Funktion hat und die natürlich je nachdem, welche Keime das produzieren, anders ist. Das ist aber wirklich fast zu technisch. Und um das auch nochmal kurz zu machen, es ist ja nicht Österreich jetzt isoliert, sondern die Europäische Arzneimittelbehörde, die zuständig ist für die Zulassung von den Medikamenten, hat auch für diese sogenannten Biosimilars einen eigenen, so eine Fast-Track-Registrierung eingereicht, wenn man gesagt hat, das ist von großem Interesse, das sind sehr teure Medikamente und wir wollen jetzt relativ rasch wissen, was ist gleich wirksam und was nicht. Vielleicht jetzt zu diesem Thema, weil das würde jetzt sozusagen einen ganzen Abend füllen. Und ich meine, das steht auch bei den Arztbriefen, wenn man dort die Praktiker kann ihnen dann sozusagen die gleiche Substanzklasse verordnen. Es hat natürlich schon auch einen Vorteil, was die Preisgestaltung der quasi bisher dieser Brandnames betrifft, weil die dann üblicherweise doch die Hälfte oder so reduziert werden. Und nachdem das alles unsere Beiträge sind, ist das ja für alle Beteiligten zu begrüßen, wenn was billiger wird, üblicherweise wird eh nie was billiger, oder?
Naja, ich hatte aber insofern ein Erlebnis, also es wischt ein paar Jahre aus bei meinem Hausarzt und mit seiner, also seine Schwester, seine leibliche Schwester ist, hat mir das Sandimun eben nicht mehr aufgeschrieben, sondern eben zur Generika. Dann kam er raus, um das Rezept zu unterschreiben und hat das gleich in den Mistkübel geworfen und hat gesagt, nein, sie kriegt die Sandimun. Wenn man doch nicht weiß, ist dann nicht.
Ja, also wie gesagt, letztendlich ist es so, dass das zugelassen ist, das gleiche Rezept ist letztendlich. Und ich glaube, dagegen nichts einzuwenden. Das, was Sie ansprechen, diese Immunsuppressiva, fallen wieder in eine eigene Kategorie. Und da die Abkürzung heißt NTI für Narrow Therapeutic Index oder Medikamenten mit einem engen Wirkspektrum. Und da ist es so, dass üblicherweise bei den Generika, die müssen nachweisen, dass die Spiegel im Blut gleich sind wie vom anderen, plus minus 10%, also 20%. Und für diese NTIs, für diese speziellen Immunsuppressive hat man gesagt, 20 ist vielleicht zu viel, deshalb machen wir plus minus 5%. Aber das sind jetzt zu starke technische Details, die wahrscheinlich niemanden interessieren, so genau.
Danke.
Ja, bitte. Ich hätte zwar allgemein gehaltene medizinische Fragen. Und zwar zum einen, gibt es in der Transplantationsmedizin irgendwelche Altersgrenzen für die Durchführung von der Transplantation, abgesehen von den Einschränkungen, die wir schon gehört haben? Und zum zweiten, im eigenen Interesse, wie oft kann ein nierenkranker Mensch transplantiert werden?
Gibt's also, erstens Alter. Wir haben für Österreich sozusagen beschlossen, so eine Expertengruppe, dass jeder Patient die Möglichkeit haben soll und muss, um untersucht zu werden, ob es bei ihm sinnvoll ist und gut, weil oft so, dass das quasi chronologische Alter, also das am Geburtszettel, ja nicht mit dem biologischen Alter, wie man halt besammelt.